Borussia Dortmund und spanische Gegner im Champions-League-Viertelfinale? Ja, da war doch mal was. Gestern Abend half es dem BVB vielleicht, sich an das legendäre Wunder von Malaga zu erinnern, denn auch gegen Atletico Madrid brauchte es im Rückspiel einen Sieg. Am Ende gab es vielleicht sogar ein Statement, das ich mit Tobias Escher in unserer 90-Min-Analyse jetzt ausführlich unter die Lupe nehmen will und damit erstmal einen wunderbaren guten Morgen dir.
Ja, guten Morgen dir.
Schön, dass wir mal wieder über den BVB quatschen. Da haben wir ja alle so ein bisschen gesagt, der steht jetzt vor dem Monat der Wahrheit vielleicht. Viele schwierige Prüfungen in der Bundesliga und eben auch die Champions League mit vollem Programm. Muss man sich da so ein bisschen Sorgen machen als BVB-Fan oder konnte man das vielleicht auch wirklich so als große Chance wahrnehmen, die Saison vielleicht nicht zu retten, aber wirklich ins Positive zu drehen?
Ich denke, eine Mischung aus beidem. Also Borussia Dortmund spielt ja eine Saison, die sehr wechselhaft ist. Also man hat das Gefühl, es gibt immer so ein paar Wochen, dann läuft es und dann kommen wieder die Wochen, wo es nicht läuft. Auf jedes gute Spiel kommt ein schlechtes Spiel, teilweise auch auf jede gute Halbzeit kommt eine schlechte Halbzeit. Entsprechend war dieses Viertelfinale für mich persönlich eine absolute Wundertüte, weil man mit Atletico auch noch auf eine Mannschaft kommt, die so eine sehr ähnliche Saison spielt wie Dortmund, auch sehr wechselhaft. Und für beide Teams ging es jetzt hier darum, die Saison noch irgendwie positiv zum Abschluss zu bringen, da sind wir ehrlich. Einem Ausscheiden bei beiden Teams ist natürlich dann nochmal doppelschmerzhaft, weil du dann nichts mehr hast, worum du spielen kannst.
Zumindest gab es für die Dortmunder am Wochenende ein Erfolgserlebnis. 2:1 hieß es da gegen die andere Borussia. Ist natürlich schwer, jetzt gerade so in diesen eng getakteten Wochen den Spagat zu finden. Was meinst du, wie sehr war eben das zweite Duell dann schon in den Hinterköpfen drin gegen Atletico?
Ich glaube, das war schon sehr in den Hinterköpfen drin. Also ich glaube, das ist schon das Spiel gewesen, wo auch die Spieler wissen, da kommt es jetzt drauf an. Das ist das, wofür sie sich auch motivieren können zu Hause. Naja, das Rückspiel gegen Atletico mit der großen Chance, auch das erste Halbfinale seit über 10 Jahren. Da hat man schon gemerkt, was man gehofft hatte vielleicht gegen Gladbach mit so ein bisschen weniger durchzukommen. Terzic hat ja auch ein paar Spieler geschont, zum Beispiel den Füllkrug hat nicht spielen müssen. Dementsprechend hatte man den Fokus ganz klar auf die Champions League gelegt.
Und nur kurz noch den Blick zurückwerfen auf letzte Woche. Da haben sich die Dortmund ja fast schon selber schwer gemacht. Eine wirklich verpennte erste Halbzeit. Was haben die dann so mit diesem Ergebnis angefangen? Woran haben die vor allem in dieser Woche jetzt gearbeitet?
Das Hinspiel war natürlich auch ein Spiel der zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hatte Dortmund sehr, sehr große Probleme mit Atletico. Sie haben sich sehr oft den Ball wegnehmen lassen in der eigenen Hälfte, haben da im Aufbau sehr viele Fehler gemacht und haben dann auch im Umschaltmoment nicht gut reagiert. Und nach der Pause haben sie es dann ein bisschen drehen können, ein bisschen besserer Ballbesitzspiel, Atletico weiter nach hinten gedrängt und das hat dann gut funktioniert. Und ich finde schon, dass man jetzt in diesem Rückspiel gemerkt hat, dass das BVB-Trainerteam sich das Hinspiel genau angesehen hat, genau überlegt hat, was kommt auf uns zu und dann auch einen genauen Plan entworfen hat, wie sie Atletico bespielen wollen.
Gegner Atletico konnte sich nicht so ausruhen, hatten auch eine knifflige Aufgabe gegen Girona am Wochenende. Das ging gewonnen. Ansonsten hat die Saison von den Madrilenen auch Höhen und Tiefen. Und man muss ja sagen, es ist so nicht mehr ganz diese kernige Kampfelf, so wie wir die vielleicht vor einigen Jahren noch erleben konnten. Es ist schon ein Umbruch passiert. Beschreib uns einfach mal, was das für ein Team ist unter Diego Simeone, der natürlich dieser altwährende Legendencoach ist, aber schon immer wieder was verändern will.
Ja, also es ist ein Team, das sich im Umbruch befindet. Du hast es gerade schon eigentlich sehr gut gesagt. Jahrelang stand Atletico wirklich für eine komplette Ausrichtung auf die Defensive. Also sie haben sehr gut verteidigt. Sie waren sehr gut in den Mechanismen des Verteidigens, von individuell, gruppentaktisch bis mannschaftstaktisch. Das hat immer funktioniert. War auch ein sehr ekliger Gegner, der man kennt das, das ist ja das klassische Klischee von Atletico, wenn es dann in Richtung Spielabpfiff geht und sie führen 1-0, dann lassen sich gerne mal fallen, dann wird gerne Zeit geschunden, dann meckert Simeone an der Seitenauslinie, das ganze Paket, wirklich ekliger Gegner. Aber, und das hast du ja gerade schon angedeutet, momentan finden sie sich so ein bisschen in einem Umbruch. Die Mannschaft hat einerseits noch viele alte, gestandene Spieler drin, einen Koke, auch einen Axel Witzel, der ja auch schon 35 Jahre alt ist, aber haben auch viele junge Spieler, die kicken wollen und auch kicken können. Also da haben sie deutlich an Spielstärke gewonnen und sie haben nicht mehr diese komplette Kampfkraft, gerade im Mittelfeld, wo sie jetzt eher vorwärtsgerichtet eingestellt sind. Also da eine deutliche Wandlung hin vom reinen Zerstörerteam hin zu einem Team, das auch ein bisschen das Spiel machen kann, aber diese Wandlung ist eben noch nicht abgeschlossen.
Ein großes Problem der Simeone-Elf ist auch eine enorme Auswärtsschwäche. In der Liga gab es da nur 18 Punkte aus 15 Spielen. Vor diesem ganzen Hintergrund, dem Hinspielergebnis mit 2-1 für die Madrilenen, was hast du dir dann gedacht, wird das für ein Spiel? Tun die sich dann eben umso schwerer dann auswärts im Westfalenstadion?
Ja, die Erwartung war natürlich, dass wir jetzt kein Atletico erleben, das nach vorne spielt, also sondern dass Simeone noch einmal den Klassiker auspackt aus seiner Trickkiste, also wirklich eine Mannschaft defensiv einstellt, defensiv aufstellt und dann auch kämpferisch betonten Fußball spielen lässt. Und das ist ja auch so ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, passt zu der Saison, weil sie auswärts dann immer doch deutlich vorsichtiger sind, aber das auch nicht immer von Erfolg gekrönt war. Das ist so ein Problem, das werden wir auch gleich noch in aller Breite analysieren, dass sie eben auswärts ohne ihr Publikum im Rücken weder die Spielstärke noch halt auch diese defensive Stabilität auf den Rasen bekommen.
Eine kleine Hilfsbotschaft gab es für den BVB vorher. Sebastian Aller würde nicht mit dabei sein, ist dann angeschlagen. Auch Daniel Mahlen fehlt im Aufgebot. Und ja, Terzic muss dann eben ein bisschen reagieren, auch personell. Nimmt Metscher runter, dafür Brandt in der Startaufstellung. Wie kann man sich denn da eigentlich erklären, dass er im Hinspiel noch nicht in der ersten Elf stand?
Ja, anscheinend war da der Gedanke vom BVB ein ähnlicher, wie man ihn von Atletico kennt, also wirklich einen Fokus zu legen auf eine stabile Defensive, auch gerade auf ein stabiles Zentrum mit einem Matcher dann ein bisschen defensivere Variante wählen. Und das war jetzt im Rückspiel natürlich nicht mehr nötig. Man hatte einen 2-1-Rückstand, man wusste von der ersten Minute an, die Rollen sind klar verteilt, wir werden hier das Spiel machen müssen, wir werden uns überlegen müssen, wie wir an diesem Atletico-Bollwerk vorbeikommen, wir werden die Tore schießen müssen. Und da ist natürlich Brandt mit seiner Kreativität, mit seiner Offensivstärke die bessere Wahl als Matcher.
Bei den Gästen ist es Herr Mosso, der reinrückt für den im Hinspiel guten Lino. Ansonsten ist Antoine Griezmann so eine Personalie, auf den man immer wieder gucken muss, wo sich alle so einig sind, ja, der ist überhaupt nicht bei 100%, muss ich in jedem Spiel gerade so ein bisschen durchkämpfen. Das willst du natürlich überhaupt nicht haben für deinen wirklich Fixpunkt im Angriff. Und man hat ihm, glaube ich, auch, ohne da vorwegzugreifen, schon angemerkt, dass er da nicht komplett rund läuft.
Ja, er ist schon ein Spieler, der natürlich auch das Spiel an sich reißt, der auch innerhalb des Konstruktes Atletico eine freie Rolle hat, der auch mal am eigenen Strafraum auftaucht, um das Spiel zu gestalten, links, rechts, überall ist und auch immer wieder alles versucht. Aber du hast es schon gesagt, natürlich, er hat dann nicht mehr das Alter, um in der Saison 50 Spiele machen zu können auf höchstem Niveau. Auch, wie du gesagt hast, nicht ganz in Form, nicht ganz fit. Und das hat man dann schon deutlich gemerkt.
Ansonsten vertraut Simeone da nominell auf eine Dreierkette. Erzähl uns da mal, was so vielleicht die Stärken in diesem System sind, was vielleicht dann eben auch genau zu Atletico passt, aber was eben auch die Tücken sind und mit welcher Ausrichtung sie dann das Rückspiel angehen.
Ja, also die haben natürlich noch grundsätzlich von den taktischen Abläufen her ein stabiles System. Sie haben jetzt auch in diesem Spiel wieder ein 5-3-2 gewählt. Nachdem Simeone jahrelang auf das 4-4-2 gesetzt hat, ist er in den vergangenen Jahren immer stärker drauf gekommen, 5-3-2, um eben nochmal im Zentrum eine ganz, ganz feste, kompakte Elf aufstellen zu können, die dann eben mit einem Fünfer, mit einer Dreierkette, drei Mann davor, dann noch die beiden Stürmer, die mitarbeiten, das ist schon sehr schwer, durch das Zentrum zu knacken. Du hast auch sehr viel Erfahrung da mit einem Koke eben, mit einem Witzel, auch Jimenez, also da hast du keine jungen Spieler mehr da, aber hast dann natürlich auch so ein bisschen Tempodefizite, hast ein bisschen Defizite im Vorwärtsverteidigen und kommst dann als Atletico immer automatisch dazu, dass du im Verlauf des Spiels immer tiefer fällst, dich immer tiefer fallen lässt und eben auf das Verschieben im Raum setzt. Und das war ja auch hier der Fall, dass sie eben versucht haben, sehr über das Taktische die Überzahl herzustellen, aber dann im Individuellen Probleme hatten.
Du sagst es schon richtig, eine Startelf mit im Schnitt 31 Jahren, das ist echt ja, ziemlich heftig, findet man in Europa sonst wohl gar nicht so sehr. Und ja, dann gehen wir mal in den Spielfilm rein. Atletico gewinnt diesen ersten mentalen Punkt, indem sie Dortmund verwirren und in Schalker Blau-Weiß da auftrumpfen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, wo die Trikotwahl dann herkommt. Aber gut, sei es drum. Und bei Dortmund gleich mal der erste interessante Punkt. Es ist ein Thema, was die Dortmunder schon lange, lange begleitet, diese Sechserposition, diese Areal vor der Abwehr. Manchmal ist es dann eine Doppel-Sechs, irgendwie im 3-2-Aufbau, teilweise dann eher auch verschiedene Achter, die dann eher vorne zu finden sind. Wofür war das denn gestern ausgelegt? Was kann der Kader eigentlich? Und ja, wie viel Kontrolle müssten diese Spieler eigentlich jedes Spiel an sich reißen?
Ja, der Kader ist natürlich nicht auf Kontrolle ausgelegt. Das hast du gerade schon angedeutet. Das ist auch ein großes Problem von Dortmund in dieser Saison, weswegen sie eben nicht diese Konstanz in ihren Leistungen haben wie in Leverkusen oder in Stuttgart, weil die eben im Zentrum die Kontrolle haben und du kannst dich, egal wie der Gegner spielt, darauf verlassen, dass sie diesen Bereich kontrollieren. Emre Can ist jedoch ein Spieler, der sich gerne fallen lässt, wohingegen halt ein Brandt und Sabitzer sind Spieler, die gerne weit vorrücken. Also du hast da zwei deutlich, deutlich offensive Achter und einen sehr, sehr tiefstehenden Sechser. Das heißt, der Raum im Zentrum ist eher einer, der verweist. Das hat jetzt Dortmund in diesem Spiel aber ganz clever genutzt, fand ich, weil sie haben im Spielaufbau eben diese Viererkette doch sehr breit gestellt. Maarten ist im Verlauf der ersten Halbzeit ab und zu ins Zentrum gerückt, aber er war sehr häufig auf Außenpositionen und sie haben wirklich versucht, in der ersten Linie in die Breite zu spielen, um eben nicht sich in dieses Zentrum, in dieses 5-3-2 zu verheddern. Und dann sind Brandt und Sabitzer sehr weit vorgerückt und wurden dann meistens direkt mit Pässen, entweder von Schlotterbeck, Hummels oder auch vom Flügel gefüttert. Also man hat dann sehr bewusst diese Zone, in der man weiß, man ist da nicht besonders stark überspielt und hat dann entweder den Ball direkt in den Fuß von Brandt, Sabitzer gespielt oder eben so lang, dass man dann auf den zweiten Ball gehen konnte. Und da war Dortmund sehr stark. Das hat mich sehr überrascht, dass sie diese Kämpfe um den zweiten Ball gewonnen haben, weil das war eigentlich immer so Atleticos Ding. Und da haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Also sie haben mit diesem Spiel sehr, sehr stark dieses Mittelfeld überspielt. Ein letzter Punkt. Hat auch dazu natürlich beigetragen, dass es so ein attraktives Spiel war, weil dann eben Atletico hier die Konterräume hatte. Ich glaube, man hatte es ja schon in den ersten 2 Minuten gesehen, oder das war erste 5 Minuten, wo dann einmal diese riesen Dortmund-Chance ist nach eben so einem schönen langen Ball, aber dann im Gegenzug halt direkt das Zentrum so offen ist, dass Atletico allein aufs Tor zulaufen kann. Also das hat alles Licht und Schatten.
Ja, und nochmal eben auf die Chance geblickt. Sabitzer ist es dann, der die schwarz-gelben Sorgen fast schon vermindern kann nach einem starken Antritt von Adeyemi. Dann aber auf der anderen Seite, wo Morata quasi im 1 gegen 0 auf Kobel zuläuft, am Ende noch gestoppt werden kann. Es ist also viel Tempo drin und gerade auf die Rückwärtsbewegung bei Dortmund wird es dann eben auch ankommen. Und Schlotterbeck, da hat man immer mal so ein bisschen drauf achten können, wenn er mit nach vorne geht, der muss schon auch echt zuschauen, dass er dann wieder schnell genug zurückkommt, ne?
Ja, das ist aber natürlich auch eine große Stärke, die sie haben, dass sie mit Schlotterbeck und Hummels da hinten zwei Spieler haben, die sehr proaktiv verteidigen, die dann im Zweifelsfall nach vorne rücken und dann mithelfen, diese Konter abzuwürgen. Aber es war natürlich schon ein Spiel mit dem Feuer, das Dortmund da gemacht hat, muss man ganz klar sagen. Gerade in dieser Anfangsphase gab es einige Möglichkeiten, die Atletico auch nicht gut ausgespielt hatte, wo sie dann wirklich schön eigentlich in 3 gegen 3 vorne waren. Und man dachte, wenn sie jetzt das gut ausspielen, dann zack, ist das Ding sehr früh beendet. Gleichzeitig haben sie auch immer wieder gute Angriffe nach vorne gebracht, weil halt eben, wie du es gesagt hast, ein Schlotterbeck mitgegangen ist, die Pässe gespielt hat, weil ein Hummels einige sehr geile Außenrisspässe gespielt hat, weil auch ein Brandt und gerade auch ein Sabitzer immer wieder nach vorne reingerückt ist, immer wieder in Richtung Strafraum gegangen sind. Also da haben sie schon deutlich, deutlich mehr offensiv gezeigt als im Hinspiel.
Atletico bleibt natürlich gegen den Ball sehr massiert, gerade wenn es dann so ins Stellungsspiel geht. Kann man das als Prämisse festhalten, dass man als Team versuchen will, so viele Spieler wie möglich zwischen Ball und Tor zu bringen? Was man vielleicht dann gestern so ein bisschen sehen konnte, dass Räume gegeben wurden, aber direkter Weg zum Tor eigentlich immer zumachen.
Ja, also genau das ist ja die Prämisse von einer guten tiefen Verteidigung. Man kann es natürlich auch anders verteidigen. Man kann sagen, man will den Gegner nach vorne lenken. Man kann auch sagen, man will den Gegner auf die Seiten lenken. Man kann auch nach vorne verteidigen. Aber wenn man natürlich so wie Atletico spielt und sagt, yay, wir wollen hier nichts anbrennen lassen, wir wollen tief stehen, dann musst du halt immer gucken, dass du genug Spieler zwischen Ball und Tor bekommst, dass auch deine Mittelfeldspieler nach außen mit rausrücken und den Weg dann zum Tor zumachen. Das hat Atletico aber nicht in der Klasse gemacht, wie man es von ihnen vielleicht vor 4-5 Jahren gesehen hätte. Also gerade halt, wie ich es gerade gesagt habe, die zweiten Bälle, die haben sie so gut wie nie gewonnen. Da waren Koke, Llorente, Depor war da noch der Beste, aber ansonsten haben sie da sehr, sehr wenig gewonnen. Auf den Flügeln haben sie sehr häufig sich ins 1 gegen 1 drücken lassen. Da war dann sehr häufig keine Unterstützung da für Molina, für Azpilicueta. Und gerade Molina hat da auf seiner Seite sehr, sehr viele 1 gegen 1 auch verloren. Und dann kam BVB zu Flankensituationen, zu guten Hereingaben und hatten dann auch eine gute Strafraumbesetzung. Also da war es nicht dieses optimale Niveau, wie du es haben möchtest, weil es vielleicht taktisch gut war. Wie du gesagt hast, immer wieder Spieler zwischen Ball und Tor bekommen, immer wieder den Gegner auf die Flügel gelenkt. Aber A, hat Dortmund das wirklich gut ausgenutzt, diese Räume auf den Flügeln. Und B, hat Atletico es individuell nicht gut gemacht. Weil dann musst du am Endeffekt die Zweikämpfe trotzdem gewinnen. Wenn du tief stehst und gerade sagst, okay, wir hoffen darauf, dass irgendwann das 1 gegen 1 kommt, dass wir gewinnen können, dann musst du dieses 1 gegen 1 gewinnen.
Was meinst du, hat Terzic gerade Sancho und Adeyemi für einen Plan mitgegeben? Ich fand, Sancho hat sich dann immer mal noch im Zentrum auch mit angeboten, trotzdem halbwegs dann wieder den Weg außen gesucht. Was war bei denen ja die Ausrichtung?
Ich glaube halt schon, dass sie halt schon Breite schaffen sollten, dass sie auch Maarten und Reiersen da unterstützen sollten und dafür sorgen sollten, dass die beiden nicht diese übermäßig offensive Rolle einnehmen müssen, auch für den Umschaltmoment. Aber gerade wenn dann der lange Ball angedeutet wurde oder auch gespielt wurde, sind sie sehr schnell ins Zentrum reingerückt. Auch eben, um den Laufweg hinter die Kette zu machen, aber auch, um dann zweite Bälle mit aufsammeln zu können oder, wenn der zweite Ball erobert wurde, direkt halt dann Gas geben zu können. Ich glaube, du hattest halt eine gute Mischung aus Flügel, auch Flügelverteidigung und nach vorne spielen. An der Stelle möchte ich dann auch nochmal Sancho loben, der vielleicht bis zur zweiten Halbzeit nicht so viele auffällige Szenen hatte, aber der sehr viel auch nach hinten gemacht hat. Also der dann auch im Umschaltmoment immer sofort wieder mit nach hinten gegangen ist, was sehr, sehr wichtig war, um dann eben doch noch ein bisschen die Offensivpower da einzudämmen, weil Atletico schon versucht hat, über diese Seite ein Stück weit anzugreifen.
Ein paar gefährliche Standards gibt es dann auch mit BVB, obwohl da die ganz große Gelegenheit ausbleibt. Und ist das dann einfach so die Breite des Repertoires, dass du sagen kannst, ja, wir beschäftigen in Madrid auf so vielen Ebenen wie möglich, außen mal im Zentrum wirklich nerven und dass du dann eben auch schnell siehst, so, dass wir die zweiten Bälle gewinnen, das können wir schnell als Mittel nutzen und dann eben vielleicht auch diese Unsortiertheit ausnutzen. Also schon auch, dass du gesehen hast, wie variabel sie dann im Offensivspiel sein können?
Ja, also Dortmund hat ja auch in dieser Saison immer wieder gezeigt, dass sie verschiedene Lösungen haben im Offensivspiel. Standards waren jetzt nicht immer ihre Stärke, aber offensiv haben sie die dann meistens doch auf den Platz bekommen, besser zumindest als defensiv. Da haben sie halt auf wirklich verschiedene Weise versucht, sie zu beschäftigen. Immer wieder auf Außen gespielt, breite Viererkette. Dann gab es auch wieder Situationen, wo Marz in die Mitte gekommen ist. Also wirklich den Gegner gar nicht wirklich eine Lösung finden lassen für das, was du vorhast. Und vorher versuchst du noch was anderes. Das fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das war diese erste Halbzeit offensiv so ziemlich die beste Halbzeit vom BVB, die man in dieser Saison sehen konnte. Eben weil sie, wie du gesagt hast, viele Lösungen hatten. Haben jetzt auch nicht wie Bayer Leverkusen ein Passfeuerwerk abgezündet, aber dann eben auf andere Art und Weise Druck gemacht. Auch eine Art von Fußball, die das Stadion mitnimmt. Wenn du immer wieder den Ball vorne reinspielst, immer wieder zweite Bälle, Zweikämpfe, gar nicht über Dominanz kommst, sondern über so einen Fluss. Klar, dann lässt du natürlich auch mehr Chancen zu. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayer Leverkusen jemals so viele Chancen zulässt wie Dortmund in dieser ersten Halbzeit. Also wir hätten jetzt bei Bayer Leverkusen von einer schlechten Halbzeit gesprochen, allein weil halt Atletico zwei 100%ige hatte. Aber für die Art, wie sie Fußball spielen müssen, die Art, wie das zum Stadion passt, war das eine sehr, sehr gute Art, die Taktik auszurichten.
Ich habe es auch für mich so ein bisschen als mit Wuchtspielen dann abgespeichert, ja. Weil du kannst den Ball wirklich da lang tragen, aber die Bälle, die dann mal wirklich präzise und scharf in den Strafraum kamen oder auch auf Außen, das musst du dann eben forcieren und dann musst du wirklich Atletico dann in die Zweikämpfe zwingen, mit Wucht eben kommen und das schaffen sie immer mehr. Auch eine Erkenntnis vielleicht, die ich so hatte, kannst du mich auch gerne da von abbringen, aber ich habe so erkannt, dass immer dieser ballferne Außenverteidiger ein bisschen höher gestanden ist, bisschen mehr diesen freien Raum gesucht hat, sich dann eher Marz oder Riasson, wo der Ball in der Nähe war, sich nochmal mehr anbieten. Das heißt, dass du natürlich auch für so eine natürliche Breite im Spiel sorgst und Atletico dann einfach Mürbe machst, die müssen viel laufen, hinterherlaufen und genau so auch über außen immer wieder in Gefahr gestand.
Das ist auch eine sehr wichtige Maßgabe, wenn du gegen ein 5-3-2 spielst. Weil wenn du dir das 5-3-2 auf der Taktiktafel anguckst, du hast die 5 hinten, dann hast du so die 3, die ist nicht mehr ganz so breit und die 2 vorne. Und wenn die 3 weit auf eine Seite schieben, ist natürlich auf der anderen Seite erstmal Platz. Da ist dann nur noch der andere Außenverteidiger. Und du kannst halt wirklich dieses Mittelfeld von 5-3-2 dazu zwingen, ständig laufen zu müssen, ständig verschieben zu müssen. Und irgendwann machen sie es nicht ordentlich. Gab es auch oft genug die Szene in dem Spiel, dass du dann eben auf dem gegenüberliegenden Flügel ins 1 gegen 1 gehen kannst. Gegen Molina, gegen Azpilicueta. Und das hat dann auch meistens für einen Durchbruch Dortmund gesorgt.
Bevor wir zum ganz spannenden ersten Moment der Halbzeit kommen, schauen wir noch mal kurz hinten rechts beim BVB. Da hat Riasson schon ein, zwei Problemchen da auf seiner Seite. Wie hat es dir bei ihm gefallen, gerade auch in der Rückwärtsbewegung, wenn es mal ins Tempo ging?
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass Atletico den so ein bisschen auch ausgeguckt hat, auch dann überlegt hat, wie man da hinkommt. Und gegen De Paul und gegen Azpilicueta ist es auch nicht leicht gewesen. Also er hat da schon sein Bestes gegeben, aber es ist auch dann die relativ frühe gelbe Karte, ich muss mal gerade gucken, ja, nach 44 Minuten, also schon in der ersten Halbzeit, das hat ihn natürlich auch ein bisschen gebremst. Also die Außenverteidigerpositionen, da sind wir uns ja auch einig, sind nicht die Riesenstärke bei Dortmund. Auch wenn jetzt Riasson und gerade Madsen nach seinem Fehler im Hinspiel, die haben beide ein gutes Spiel gemacht.
Und dann gibt es den ersten wirklich erlösenden Moment im Westfalenstadion, weil es ein genialer Moment von Mats Hummels ist. Und das ist deswegen wirklich ein perfekter Pass, weil ich nenne ihn jetzt so Mr. Außenriss, natürlich genau auf diesen Moment wartet, wenn sich die Verteidigung von Atletico dann wieder anders orientiert. Und gerade Molina ist es, das sieht man dann gut, der sich ein bisschen wieder zu Sancho rausrücken will. Und Brandt hat dann den Platz, ein bisschen das nötige Glück, aber natürlich vor allem das Können und erzielt dann die Führung. Wie hast du das gesehen?
Ja, das war auch so eine gewisse... Das war auch von Dortmund so geplant, wirklich die letzte Linie von Atletico immer wieder vor Aufgaben zu stellen, auch mit dem Wissen, dass sie nicht die ganz große Klasse hier haben und auch nicht die ganz große taktische Klasse hier haben. Immer wieder einzelne Spieler aus dem Mittelfeld nachgerückt, wie eben Brandt, Sancho und Adeyemi, die dann auch gucken, dass sie Gegner beschäftigen. Füllkrug, der sich da mal gegenläufige Bewegung zeigt, fallen lässt. Also das war schon genau so gewollt und dann hat es dann in dieser Situation sehr, sehr gut funktioniert.
Und liebe Leute, das muss ich so sagen, es gab dann eine Wiederholung und das ist für mich eines der Lieblingsstandbilder in dieser Saison, wo dann immer so geguckt wird, ist das jetzt abseits? Aber da hast du gesehen, das sieht wirklich aus wie beim Football Manager auf der Taktiktafel. Die stehen so perfekt, Dortmund, in dieser Situation. Hinten Schlotterbeck, Hummels, dann hast du Maatsen und Riasson, die beide einrücken. So gibt sich der Platz auf den Außen. Sabitzer ist mit Füllkrug dann in dieser letzten Kette, der Ball kommt auf Brand. Also das hat mir einfach wirklich sehr gefallen, dieses Tor. Perfekt ausgespielt, so wie du es dir, glaube ich, genau vorstellst und Atletico dann einfach auch zu dem Problem zwingst.
Ja, und das war auch so ein Spiel der Emotionen sehr stark. Also ich komme ja immer über das Taktische, aber das war natürlich ein Spiel sehr stark der Emotionen, weil du dann auch gemerkt hast, das hat was angezündet. Und dann kam ja die Dortmunder direkt wieder hinterher und haben direkt wieder weitergespielt und weitere Chancen sich erarbeitet, weil dann eben so ein bisschen was gekippt ist in diesem Spiel.
Genau, du sagst es schon, 2-0 heißt es dann, lange dauert es nicht, die schwarz-gelben Fanherzen schlagen gänzlich höher. Es ist so ein Entgegenkommen von Sabitzer, der sich gut frei macht und dann auf Maatsen ablegt und der rein ins Glück, erstes Champions-League-Tor nach dem ersten oder nach dem Hinspiel, sagst du, ist es eine gute Leistung gewesen. Auch hier hat das dann funktioniert auf andere Art und Weise, aber genauso die Seite überladen, überspielen und dann ja, hast du dir eben die Gelegenheiten.
Ja, genau. Ich kann dich gar nichts hinzufügen, genau wie du es gerade erklärt hast. Genau so war es. Und das war auch dann wirklich dieser Versuch, diese linke Seite zu überladen. Gut gemacht.
Du meinst, es war eine sehr, sehr gute Hälfte von Dortmund. Alles in allem auch defensiv, beziehungsweise so, wie du es einfach gegen diesen Gegner spielen musst. Wie viel besser hätte das dann laufen können?
Eigentlich fast gar nicht. Eigentlich kannst du noch sagen, okay, wenn natürlich Sabitzer das Ding ganz früh reinmacht, wenn würde, hätte, könnte, wenn er da nicht die Sekunde zu lange überlegt, weil er überrascht ist, dass der Ball dahin kommt, dann hast du in der ersten Minute das 1-0, machst du vielleicht schnell das 2-0 hinterher und hast du weniger Probleme auch, weil du den Gegner auch psychologisch sehr viel früher im Sack hast, als du jetzt hast. Dadurch, dass jetzt das zweite Tor so spät kam, in Anführungszeichen, kurz vor der Halbzeitpause, war dann natürlich Atletico nicht lange damit beschäftigt, sich da als Verlierer zu fühlen auf dem Platz, sondern sie konnten direkt in die Halbzeitpause gehen und dann gucken, wie es weitergeht.
Und wenn wir von der vielleicht mit besten Hälfte der Dortmunder reden, kommen wir auf jeden Fall zur interessantesten, wie ich das fand, auch zu einer der spektakulärsten. Simeone wechselt zur Halbzeit dreifach. Correa kommt für die Offensive, der gelb-rot gefährdete Azpilicueta muss weichen und Barrios kommt noch für mehr Kontrolle im Mittelfeld. Da hast du schon gleich gesehen, Atletico jetzt mit einem anderen Plan und da müssen sie natürlich auch kommen, ne?
Ja, natürlich. Also sie wüssten jetzt natürlich, wir sind jetzt gerade in diesem Moment raus. Das heißt, wir brauchen jetzt mindestens ein Tor, um die Verlängerung zu erzwingen, am besten noch zwei. Das heißt, man konnte mit diesem total defensiven 5-3-2 nicht weitermachen. Hat dann beide Außenverteidiger ausgewechselt, hat dann also dementsprechend direkt eine offensive Variante hier eingewechselt, hat dementsprechend auf den Flügeln ein bisschen was nach vorne gemacht. Hat vorne dann auch Morata rausgenommen, was natürlich überraschend ist, dass du deinen Stoßstürmer rausnimmst, aber mit Barrios und Correa kamen dann zwei neue Spieler herein, die eben beide vorne mitwirbeln sollten. Sie standen dann auch häufiger am 3-4-3 und haben sich vor allen Dingen in der Spielauflage völlig, in der Spielanlage völlig gedreht. Sie haben sich gesagt, jetzt spielen wir nach vorne, jetzt laufen wir wieder früh an, so ein bisschen wie am Anfang des Hinspiels. Und sie haben dann eben sehr, sehr viel Druck erzeugt. Sehr, sehr viel Druck mit drei Leuten vorne angelaufen. Wenn sie den Ball hatten, sofort flach vorne reingespielt, sofort die Räume neben Can gesucht. Also ein ganz, ganz anderes Spiel, das Atletico aufgezogen hat.
Marcos Llorente rückt dann so auf diese rechte Außenseite. Ist ja so ein bisschen ein Alleskönner. Und ich muss sagen, er hat mir gestern schon imponiert. Da habe ich echt viel Starkes gesehen. Hast du ein paar Worte zu ihm? Vielleicht, weil es auch in Zukunft so ein Fixpunkt bei Atletico werden muss?
Ja, natürlich. Er ist natürlich ein sehr flexibler Spieler, der auch in allen Lebenslagen dir weiterhelfen kann. Fehlt mir noch so ein bisschen die Ruhe manchmal, die du auch als Atletico-Spieler ausstrahlen musst. Er hat natürlich nicht diese Ausstrahlung wie ein Koke. Bin ich sehr gespannt, wie seine Rolle in Zukunft sein wird.
Und dann auch Griezmann aktiver, der jetzt natürlich auch einen deutlich spielstärkeren Partner hat, sich immer auch wieder mehr ins Mittelfeld fallen lässt. Und ja, man bekommt wirklich das Gefühl, oh, Dortmund muss jetzt richtig aufpassen. Es könnte ganz schnell gehen und ja, so kam es dann eben auch nach einer Ecke, vielleicht noch vorher. Wieso schafft es Dortmund jetzt nicht mehr, diesen Zugriff zu bekommen, gerade gegen den Ball, wo sie sich ja eigentlich formieren könnten, weil eben das Gefährliche aus dem Ballbesitz von Atletico dann passiert ist?
Das ist, glaube ich, das große Problem von Dortmund in dieser Saison insgesamt, dass wenn der Gegner den Druck erhöht, wenn der Gegner im Ballbesitz ein bisschen besser wird, wenn der Gegner auch sich selber presst, dann kommen sie sehr, sehr schnell in Schwierigkeiten. Und das haben wir auch gemerkt, dass sie hinten den Ball zu schnell verloren haben, gleichzeitig dann eben sehr weit aufgerückt mit den Achtern standen, sodass da durchaus Räume waren. Also sie haben dann versucht, das Spiel der ersten Halbzeit weiterzuspielen, aber Atletico hat jetzt die Räume so richtig attackiert und nicht nur so halbherzig, so ja, mal gucken, irgendwie Hauptsache wir stehen gut, sondern nein, wir müssen jetzt da direkt rein, wir müssen jetzt entweder direkt auf Flügel, wir müssen direkt neben Can in den Sechserraum. Das haben sie dann sehr, sehr gut gemacht. Und Dortmund hat auch so ein bisschen Probleme, wenn Witzel vorgerückt ist, hatte man manchmal so eine 4-2-3-1-Tendenz bei Atletico. Das hat BVB auch im Pressing nicht geschmeckt, weil dann ihre Zuordnung nicht mehr gestimmt hat, weil dann manchmal Adeyemi und Brandt ein Stück weit zu weit vorne standen. Aber da hat Atletico in dieser Phase viel richtig gemacht und Dortmund, ja, kann man vielleicht so ein bisschen bemerken, wieso macht ihr so weiter wie in der ersten Halbzeit, wenn jetzt der Spielstand anders ist? Wieso dann nicht jetzt schon vielleicht so ein bisschen eine andere Umstellung, eine andere taktische Variante? Aber die hatten dann eben große Probleme mit der Emotionalität, die auch Atletico jetzt plötzlich reingebracht hat in das Spiel, die bei Atletico vorher völlig gefehlt hat.
Da waren dann natürlich auch mal die Fans da, wo du schon meinst, das ist ein ganz großer Faktor dann vor deren Tribüne. Und es gibt die Ecke, das Eigentor von Hummels, der da unglücklich ins Tor abfälscht. Allerdings muss man vielleicht auch sagen, ohne ganz große Not. Die Ecke kommt ziemlich lang, der Kopfball noch irgendwie aufs Tor gedrückt. Also alles in allem ein völlig vermeidbares Gegentor, gerade aus der Situation wahrscheinlich.
Ja. Also es ist einfach ein blöd gelaufenes Eigentor, wo er da herangeht. Das ist halt so ein Ding, was leider passiert. Kannst du jetzt auch nicht Hummels die Schuld geben, weil er muss da schon irgendwie hingehen, weil sonst landet der Ball beim Gegenspieler. Das ist blöd gelaufen einfach.
Und Atletico bleibt weiter auf dem Gaspedal, durchbricht die Ketten der Schwarz-Gelben immer öfter und gewinnt vor allem viele Bälle. Und in dieser Phase, wir wollen natürlich niemanden so groß herausheben, aber Adeyemi verliert quasi wirklich jeden Ball, den er so im Fuß hat. Ansonsten auch aktiv gewesen, aber das hat sich dann schon wirklich bemerkbar gemacht, dass er da nicht mehr ganz große Unterstützung vielleicht bekommen hat, aber ihn sie gerade in der Offensive so als ja, Zugriffspunkt, sage ich mal, ausgemacht haben.
Ja, genau. Also Adeyemi hat dann sehr viele Bälle verloren. Auch der Versuch dann eben, das Spiel zu beschleunigen von einigen Akteuren wie Can oder Brandt, das war dann manchmal eher unangebracht, weil Atletico dann sehr gut im Gegenpressing war und sehr gut im Zugriff war und dann halt eben auch diese Wucht reinbekommen hat. Also man hat wirklich gemerkt, die Dortmunder Spieler jetzt ein bisschen nervös, wollen ein bisschen zu viel. Ist keiner da, der auf den Ball tritt und mal sagt, hey, jetzt mal ruhig hier. Einfach mal das klassische Atletico-Ding, wenn du gefoult wirst, dich erstmal reinlegst. Und du hattest auch bei dem 2-1 das Gefühl, dass Dortmund nicht so richtig wusste, was wollen wir jetzt machen. Weil es ist da noch nichts in dem Sinne Schlimmes passiert. Du bist noch nicht ausgeschieden, du hast noch alles offen. Aber du brauchst ja an und für sich trotzdem ein Tor irgendwie. Also da war so ein bisschen jetzt bei Dortmund, hat man gemerkt, da sind die Köpfe am Rotieren. Wohingegen Atletico diesen Auftrag weiterhin angenommen hat, gesagt hat, nein, wir spielen jetzt nicht auf Verlängerung. Wir wollen jetzt noch das zweite Ding hinterher schieben.
Auf links ging dann auch beim BVB gar nichts in dieser Phase. Das hat mich auch überrascht. Vielleicht auch, weil Llorente das dann sehr gut zugemacht hat. Und dann ist es wieder Atletico, das die Riesenmöglichkeit hat mit Correa. Und weil, wie auch im Nachhinein besprochen, da waren sich auch wieder alle einig, ob ein Brandt, ob auch ein Watzke. Das ist so ein typisches BVB-Gesicht, was sie immer mal noch zeigen und was sie immer mal drin haben. Und wo du weißt, wenn wir 20 Minuten im Spiel haben, das kann uns diese komplette Mission Champions League quasi killen. Und hier sind es einfach zwei ganz vertikale, aber einfache Bälle, mit denen sich Atletico durchs Zentrum spielt. Und Correa ist quasi gar nicht gedeckt im Zentrum und er hat die Riesenmöglichkeit, wo schon fast 2-2 stehen muss.
Ja, das waren sehr, sehr einfache Angriffe, die Atletico da gefahren hat, aber auch sehr, sehr gute Angriffe. Also da haben sie dann wirklich auf das Einfache sehr, sehr gut gemacht und immer wieder auch geguckt, wo sind die Räume im Zentrum? Wie kommen wir in dem Schan? Wie kommen wir dann direkt davon hinter die Kette in Richtung Tor? Das haben sie sehr, sehr gut gemacht und auch im Pressing ja gute Balleroberung gehabt. Ich erinnere an den einen wirklich katastrophalen Fehlpass von Hummels, wo man wirklich sagen muss, wenn Griezmann der Ball nicht verspringt, dann hat der auch eine sehr, sehr hohe Chance allein vom Tor. Also da haben sie noch 3, 4 weitere potenziell mögliche Chancen gehabt in dieser Zeit einfach.
Bekommt man vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass Dortmund nicht so die Zeit bekommen hat, sich auf diese neu formierten Gäste dann einzustellen, weil natürlich die 3 Wechsel kannst du dann in der Halbzeit noch nicht so auf dem Taktikbrett dir zusammenstellen.
Ja, wobei es war aber trotzdem klar, dass Atletico jetzt nach vorne spielen wird, dass Atletico eben nicht mehr hinten abwarten wird, sondern so eine Pressing-Variante wählen wird wie im Hinspiel. Das kann ich, würde ich mir jetzt nicht als Ausrede gelten lassen. Klar, andere Spieler auf dem Feld, auch offensivere Spieler auf dem Feld, neu formiertes Zentrum. Aber trotzdem, nein, das darf man, glaube ich, nicht gelten lassen hier.
Wie ist das, wenn sich ein Griezmann fallen lässt, dann auch mehr im Mittelfeld aktiv ist und sich dann in den Strafraum orientiert? Muss dann Can, vielleicht auch ein anderer Mittelfeldspieler, damit die mitgehen? Oder müssen da die Männer übergeben werden? Wo wir aber dann gestern auch gesehen haben, genau dann wird es gefährlich. Also, dass dann eben natürlich überspitzt jetzt gesagt, Griezmann als so Knotenlöser für viele Situationen, weil er eben die Gegenspieler beschäftigt?
Beziehungsweise, weil er auch diesen Ruf hat, dass er die Gegenspieler beschäftigt. Ich finde, er hat gar nicht mal so viele gute Aktionen gehabt, aber natürlich ein Griezmann, macht dir als Gegenspieler ja schon Sorgen und den möchtest du eben nicht die Möglichkeit geben, seine eigene geniale Aktion zu zeigen. Und dann werden dann eher andere Spieler frei, wie du es gerade schon gesagt hast. Correa, aber vor allen Dingen Barrios, der dann in der zweiten Halbzeit dann häufig frei stand daneben. Ja, schwierig, weil du natürlich immer gucken musst, dass du die Läufe mitnimmst, dass du natürlich dich als Schand dann auch nicht zu sehr davon beeinflussen lässt, was Griezmann macht, nicht zu sehr rauslocken lässt. Hätte man vielleicht manchmal ein bisschen Unterstützung erwarten können vom Mittelfeld noch, weil das war so ein bisschen die Problemzone in diesem Spiel, auch mit Sabitzer da dann defensiv. Aber grundsätzlich ist das natürlich sehr, so schwer zu verteidigen.
Und dann kommen wir zum Ausgleich, der sich dann mehr als angedeutet hatte. Und da stimmt beim BVB wirklich gar nichts, was vorher wirklich super geklappt hat, fast perfektes Angriffsspiel. Hier stimmt nichts, Passivität, Zugriffslosigkeit, der Ball fliegt ja auch 3, 4 Mal durch den Strafraum. Am Ende ist es dann Correa, der abfälscht seinen eigenen Abschluss schon. Wie kannst du dir das erklären, dass man dann selbst im Strafraum überhaupt nicht mehr diesen Zugriff bekommt und dann eben auch so pennt wie Can bei dem Abpraller?
Ja, das kann ich mir auch nicht erklären, weil es ja dann auch so eine gewisse Form von Passivität ist, die du dir selbst auferlegst, die ja nicht vom Gegner kommt. Da war ja nicht nur Schaden, eigentlich die gesamten Spieler im Strafraum, wenn man sich die Szene anguckt, die gucken nur den Ball an. Also die machen gar keine Unternehmung, zu einem Gegenspieler zu gehen oder zum Ball zu gehen, sondern die gucken einfach nur hinterher, weil sie vielleicht schon ahnen, okay, das Ding geht hier nicht gut aus. Und der Einzige, der dann noch eingreift, ist Kobel. Aber auch der kann dann nachher beim dritten oder vierten Schuss, wie viel war es dann, kann er dann nicht mehr retten entsprechend. Und dann war das der zu diesem Zeitpunkt völlig verdiente Ausgleich für Atletico, weil sie aus der zweiten Halbzeitpause deutlich besser gekommen sind. Auch 7-2 Torschüsse, glaube ich, in dieser Phase zwischen eben Halbzeit, Wiederanpfiff und 2-2. Ja, also kann man wirklich nur sagen, ganz klar, bessere Mannschaft in diesem Zeitraum.
Irgendwie auch große Ernüchterung, dann sehr still auf den Tribünen und man dachte sich schon, ja okay, so läuft es dann wieder, es ist wieder so ein typisches Spiel. Aber damit ist das Ganze noch nicht fertig geschrieben. Wir haben dann den Wechsel Bino Gittens für Adeyemi und sofort merkt man, es wird wieder ein anderes Spiel. Hier aber eben auch die Frage, aus Madrilen-Sicht, haben sie das Tor zu früh geschossen, weil sie sich dann wieder enorm fallen lassen? Ja.
Also zu früh einerseits ja. Andererseits sind sie da auch wieder direkt, also wirklich direkt vom Wiederanstoß in ihre defensive Grundordnung gefallen. Und die waren tatsächlich noch ein Stück defensiver, weil sie sich jetzt im 5-4-1 aufgestellt haben, nicht mehr im 5-3-2. Und zugleich dadurch, dass sie Morata ausgewechselt haben und vorne eben kein großer Stürmer mehr drin war, sondern mit Correa, Griezmann, dann meistens nur 2 Kleingewachsene, konnten sie jetzt auch nicht mehr lang rausspielen. Sondern sie waren jetzt wirklich darauf verdammt, gut zu verteidigen und dann irgendwie einen flachen Konter rauszuspielen. Aber dafür haben ihnen vorne auch die Leute gefehlt. Also die waren so wirklich, okay, 2-2, wir haben jetzt alles gemacht, was wir mussten. Zack, wir gehen jetzt nicht mehr irgendwas nach vorne machen. Das ist natürlich der typische Atletico-Weg. Kannst du natürlich auch fragen, du hast die Gegner so angenockt, du hast jetzt hier so eine 20 Minuten komplett dominant runtergespielt, den Gegner wirklich geärgert, auch ein Gegner, von dem bekannt ist, dass er sich mit Pressing schwer tut, dass er sich damit schwer tut, wenn du eben Gas gibst im Kontermoment, dass du dann so deine eigene Strategie umwirfst und dann von einer Minute auf die andere sagst, wir gehen nur noch auf Defensive, das hat, finde ich, auch Dortmund dann wieder ein Stück weit zurückgebracht, neben den Wechseln, wie du gesagt hast, Bino Gittens für außen, dass der kommen kann und da ein bisschen wirbeln kann. Aber das hat, glaube ich, dem BVB sehr in die Karten gespielt, dass er sich dann mit ein paar Pässen wieder ins Spiel reinfuchsen konnte.
Wir haben ja auch nicht von ungefähr dieses Sprichwort, dass Angriff die beste Verteidigung ist und bleibt. Und ja, sobald du dich eben hinten reinstellst, kann es gefährlich werden. Und zack, so schnell geht's auch. 3 zu 2 für die Borussia. Wieder ein wunderschönes Tor. Und Tobias, ich überlasse die Bühne für die Analyse dazu.
Ja, auch da wieder diese schöne Bewegung von Sabitzer, wo du eben wieder hast, dieses wir überladen die letzte Kette, wir gucken, dass wir dann Weg frei bekommen und dann in diesem Fall auf dem Flügel den Weg frei bekommen haben. Dann Füllkrug im Zentrum macht das, was er schon länger nicht mehr gemacht hat, eben sein ein schönes Kopfballtor aus einer gar nicht so einfachen Lage. Also den Ball da so in den Winkel reinzulegen mit dem Kopf, das war schon aller Ehren wert, hat er auch dann gezeigt, dass er als Strafraumstürmer funktioniert. Und da hatte auch, glaube ich, Atletico in dem Moment nicht so wirklich damit gerechnet, dass das Ding reingeht.
Ich glaube, jeder, der mal hobbymäßig Fußball gespielt hat, der ist schon froh, wenn er im Kopfball an den Ball kommt und ihn in irgendeine Richtung bringt. Aber das ist schon ein Kopfball, auch wenn Lücke jetzt nicht länger nicht getroffen hat. Aber dieses Tor erzielen, glaube ich, in Europa sonst nur wenige Spieler. Und das macht eben dann das für ihn so eine Qualität. Und deswegen stand er da gestern auch wieder zurecht in der Startelf.
Ja, und dann war es auch wieder, dass diese Emotionalität, die ihn dann zurückkam ins Spiel. Also dieses 3-2 hat wieder einmal komplett alles auf links gedreht, ohne dass jetzt irgendwie taktischen oder personellen Änderungen war. Klar, Beino Gittens hast du gerade genannt, fand ich aber jetzt gar nicht so effektiv, außer dass er defensiv ein bisschen besser mitgearbeitet hat als Adeyemi zuvor. Aber dann war die Emotionalität im Stadion einfach da. Und da hast du auch gemerkt, dann haben jetzt wieder die Atletico-Spieler angefangen nachzudenken. Und Dortmunder Spieler haben das sehr, sehr clever gemacht, weil sie dann direkt wieder raufgegangen sind, direkt wieder gesagt haben, okay, jetzt Ball um Ball nach vorne. Wir müssen jetzt das Tor schießen, weil sonst schießen wir es nicht mehr.
Beim Basketball redet man oft vom Spiel der Läufe, aber ich glaube, das haben wir gestern auch im Westfalenstadion so gesehen. Momentum, ist es für dich ein Stichwort, was abseits von Taktik dann definitiv seinen Stellenwert hat im Fußball?
Ja, na klar, natürlich. Wenn du da Mittwochabend Westfalenstadion bist und da merkst, wir zünden gerade das Publikum an und dann auch so eine Einheit entsteht zwischen Publikum und den Spielern auf dem Platz, das ist, glaube ich, enorm positiv. Kann natürlich auch negativ sein. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass die Erwartungshaltung des Westfalenstadions und die Pfiffe dann auch die Spieler eher bremsen. Aber an diesem Abend war es halt dann eine Symbiose, wo du gemerkt hast, Mensch, jetzt ist das gesamte Stadion angezündet und jetzt gehen wir nochmal die 5 Extrameter alle zusammen hier.
Und hat gerade dieser Marcel Sabitzer seinen Lauf, Mann, 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 also schon am Wochenende ein super Spiel gemacht und dann bekommt Madrid den Ball nicht wirklich weg. Der Österreicher sucht sich die perfekte Lücke und versenkt dann mit links unhaltbar für Oblak. Auch hier die Analyse, es ist gerade der zweite Ball und wieder so ein Chip aus dem Mittelfeld, der wunderbar funktioniert oder zumindest für Gefahr sorgt und du dann genau in das Mittel kommst, was ja dann Atletico gar nicht schmeckt.
Ja, und Atletico da auch wieder nicht rausgerückt, nicht draufgegangen, eben nicht diesen zweiten Ball dann richtig verteidigt. Abwehr steht da quasi auf einer Linie und statt dass irgendjemand rausrückt und so richtig Sabitzer am Schuss hindern möchte, also auch da wieder taktische Fehler, aber auch da wieder dieser Wille von Dortmund, dieses taktische Mittel zu nutzen und dann auch eben mit Leben zu füllen, indem man eben diesen zweiten Ball erobert, indem man raufgeht, indem man sich reinwirft. Und das war dann auch so ein Tor des Willens ein Stück weit, wie du es gerade gesagt hast. Da hatte man das Gefühl, ja, die wollten das einfach mehr als Atletico in diesem Moment. Die wollten halt unbedingt da diesen Ball haben und Sabitzer wollte das Ding unbedingt rein versenken. Und Sabitzer profitiert auch momentan sehr, sehr stark von seiner Form, aber auch davon, dass er im Mittelfeld weiter vorne spielen darf, dass er eben vorrückt häufig, dass er eine sehr, sehr hohe Rolle hat, sehr tororientiert spielt. Und das ist, glaube ich, auch die Rolle, die ihm am meisten schmeckt.
Ich hatte extra nochmal nachgeschaut bei transfermarkt.de, da steht bei Sabitzer als starker Fuß der Rechte drin. Ich glaube, da kann man so langsam mal drüber nachdenken, dann beidfüßig draus zu machen. Das ist das wunderbare Tor am Wochenende. Die Flanke auf Füllkrug maßgeschneidert mit links, jetzt dieser Abschluss, dann danach auch nochmal wirklich starke Distanzschuss. Also vielleicht entwickelt er gerade auch nochmal eine ganz andere Qualität oder hat so das Spiel gefunden, was für ihn wirklich so gut zu ihm passt und ist dann mit beiden Füßen so gefährlich, also Wahnsinn.
Ja. Zu den Füßen volle Zustimmung. Bei der langfristigen Gefährlichkeit würde ich gerne noch mal ein paar Spiele warten, weil das ist ja auch natürlich ein Dortmund-Phänomen, dass einzelne Spieler dann sehr, sehr starke Spiele haben und dass das dann immer aber nur so Leuchtfeuer bleiben. Da müssen wir jetzt, so schön das gestern Abend war, auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, weil dafür gab es auch diese Saison schon einige Auftritte von Sabitzer, die wirklich nicht gut waren. Und er hatte auch mit Verletzungen zu kämpfen.
Ja, das machen wir gerne, aber danach beginnt dann eine Phase. Ich bin ehrlich, ich hätte die Gastgeber kaum wiedererkannt, weil, wenn wir das jetzt runterbrechen, es ist wenig Ballbesitz, Atletico dann fast mit 60%, aber wie ich finde, eine nahezu perfekte Ordnung, gutes Aushelfen auf den Flügeln genau und auch ein läuferischer Einsatz, wie er im Buche steht. Also das, die haben einfach Atletico-Spiel gemacht, oder?
Ja, das war dann genau das, was Atletico eigentlich machen wollte, wie du es gesagt hast, den Gegner daran gehindert, nach vorne zu spielen. Atletico tatsächlich mit 65% Ballbesitz sogar in der Schlussphase, aber mit keinem einzigen Torschuss mehr. Eben weil sie dann keine Lösung mehr gefunden haben gegen das kompakte 4-4-2 von Dortmund, weil sie auch vielleicht mit dieser Morata-Auswechslung dann in dem Sinne einen Fehler gemacht haben, dass vorne wirklich niemand mehr da war. Also auch der Versuch dann mit Flanken oder langen Bällen irgendwie so eine Art von Schlussoffensive, von Art von hoch und weit, von wir wollen jetzt irgendwie eine Schafung reinkommen. Selbst das hat er nicht gefruchtet, weil eben Hummel, Schlotterbeck da alles ganz locker, flockig rausköpfen und wegverteidigen konnten. Und weil die zweiten Bälle auch immer bei Dortmund gelandet sind.
Ja, und sie haben auch eben immer wieder die Fans reingebracht, die Grätsche da abgefeiert. Gerade Hummels mit einem bockstarken Spiel in der zweiten Halbzeit. Hättest du das dem BVB zugetraut, dass sie gerade nach diesem Nackenschlag, sage ich mal, nach der Halbzeit und trotz der begrenzten Möglichkeiten von Atletico, aber das wirklich so schulbuchmäßig quasi runtergespielt bekommen?
Also das Spiel hat mich in mehrerer Hinsicht Lügen gestraft. Also ich hätte nicht gedacht, dass Dortmund so eine erste Halbzeit spielt. Ich hätte dann aber auch nach der ersten Halbzeit gedacht, okay, das gibt Dortmund jetzt nicht mehr aus der Hand, sondern die machen jetzt einfach da weiter und dann schießen sie irgendwann das 3-0 und dann hätte ich nicht gedacht, dass Atletico so wiederkommt. Und dann, als Atletico wieder kam, habe ich so gedacht, okay, gut, das war's jetzt. Jetzt sind die so am Boden, die Dortmunder, Atletico schießt gleich das 3-2 und dann war's das. Aber dann kamen sie wieder. Also das Spiel war wirklich so ein Ding, das auch immer gegen den Verlauf gegangen ist. Also dass man immer gedacht hat, okay, jetzt hat diese Mannschaft das doch eigentlich. Jetzt ist doch gerade Atletico da und dann zack, wieder weggeworfen. Jetzt hat's doch Dortmund eigentlich und zack, wieder weggeworfen. Also deswegen war es auch so ein geiles Spiel, weil es halt nicht immer nach Plan verlaufen ist, sondern weil da auch ziemlich viel schiefgelaufen ist, auch im Platz einfach.
Und selbst die eigenen Angriffe des BVB sind dann noch gut eingeleitet. Das ist kein wildes Ball rausschlagen, sondern eben wirklich die Spieler, die sind nochmal alles aus sich rausholen. Und für mich bleiben eben die großen Stichworte in dieser Phase vor allem Kompromisslosigkeit und Selbstsicherheit. Und eben erneut die Frage, wo das herkommt nach so einer Saison, vielleicht aber jetzt eben auch nach Wochen, wo du dann die Spiele mal so zu Ende bekommst. Und gerade so das Kompromisslose, einfach mal den Ball klären und behalten wollen und nicht wieder im Strafraum diesen 5-Meter-Pass, der dann ungenau ist, das hat mich einfach überrascht, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich glaube, das wäre auch in der Bundesliga nicht so gut gegangen, weil sie da, glaube ich, nicht diese Kompromisslosigkeit an den Tag gelegt hat, wie du es gerade sagst, weil da auch die Erwartungen andere sind. Aber hier wollten das Ding dann unbedingt ins Halbfinale tragen. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Motivation, auch wenn das natürlich Profis sind, alle hochbezahlt. Aber in so einem emotionalen Spiel bleibst du dann auch emotional am Ball eher. Und du kannst diese Emotionalität von so einem Champions League Viertelfinale kannst du nicht in einem Spiel gegen Heidenheim reproduzieren. Das funktioniert nicht. Das kann gar nicht funktionieren.
Und so bekommen sie es dann am Ende über die Ziellinie. Auch Özcan, der dann 10 Minuten vor Schluss kam, schwierig dann in so eine Partie gleich reinzukommen, aber fehlerfrei auch für mich dann einen guten Auftritt gemacht, das wird abgesichert. Und danach, nach dem Spiel, Terzic, Watzke und natürlich die Fans waren ja am Ende des Abends vollends gelöst und wussten auch, was hier geschaffen wurde. Also die Ausgangslage war nicht unbedingt gut und nach 60 Minuten umso schlechter, aber das war sicherlich ein stolzer Tag für die Borussen, so wie sie das gesagt haben.
Ja, also auf jeden Fall. Ganz stolzer Tag und auch ein historischer Tag in der Vereinsgeschichte halt. Klar, Atletico ist jetzt nicht das alleroberste Regal in Europa, aber ich glaube, hier kommt es auf das Wie und nicht nur auf das Was an. Sondern halt auch, das war so ein Spiel, wo Dortmund mal wieder die eigene Identität gezeigt hat, Emotionen gezeigt hat, eben mit dem Publikum eine Einheit gebildet hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für den Verein, dass man solche Tage hat. Die kann man in der Bundesliga zuletzt eher mit der Hand abzählen diese Tage, aber in den Europapokalwettbewerben oder auch Pokalwettbewerben, da kann man sowas dann schnell sich erarbeiten mit 1-2 Siegen und das haben sie jetzt hier getan. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig für Terzic, um das Umfeld zu befrieden, weil angesichts der Leistung in der Bundesliga ist er eigentlich ganz unumstritten.
Wir hatten es lustigerweise in der vergangenen Woche bei den Bayern gegen Arsenal angesprochen, dass sie ja mit weniger Ballbesitz doch ganz gut funktionieren und das aber in der Liga gar nicht so reproduzierbar ist. Aber auch eben bei Dortmund in dieser starken zweiten Hälfte des zweiten Durchgangs mit wirklich weniger als 40% Ballbesitz, dies ohne Pressing, sage ich mal, Momente des Gegners, weil die gar nicht zustande kommen, es gegen den Ball so gut machen können. Aber eben auch das Doofe, dass du es in der Liga nicht wirklich üben kannst, vielleicht aber nochmal einen Ticken mehr als die Bayern, dass du oft doch nochmal dem Gegner mehr den Ball geben kannst.
Ja, also wenn wir jetzt gleich in Richtung PSG auch gucken, dann ist völlig klar, dass es ein ganz anderes Spiel werden wird, als was wir aus der Bundesliga kennen. Klar, da kannst du nicht einfach dem Gegner den Ball überlassen. Das funktioniert in sehr wenigen Spielen. Und in den wenigen Spielen, wo das funktioniert, trifft man auch auf Gegner, die sind individuell und taktisch so stark, dass das eben nicht besonders gut funktioniert meistens. Nämlich gegen Leverkusen zum Beispiel. Da wird das ganz, ganz schwierig. Oder auch gegen Stuttgart hatte man ja auch diese Saison mehrfach Probleme, weil die eben auf einem so hohen Niveau waren, dass das für Dortmund nicht gereicht hat. Jetzt gegen Atletico, wie du gesagt hast, konnte man auch in Phasen weniger Ballbesitz haben. Und jetzt gegen PSG, wird man sehr, sehr wenig Ballbesitz haben. Hat man ja auch schon in der Gruppenphase gehabt, in den beiden Spielen, die man gegen sie bestreiten musste.
Zwei nette Zahlen, die ich noch überflogen habe. Zum einen jeweils 27 lange Bälle kamen bei den Teams an. Das ist schon ein sehr hoher Wert und spricht auch dafür, dass beide Teams sich dann teilweise den Raum gegeben haben, aber eben diese langen Bälle bei Dortmund vor allem auch dafür die Gefahr gesorgt haben, in den Strafraum zu kommen, gerade mit Hummels, gerade mit Can. Dann diese Chip-Pässe kann also weiter auch gerne ein Mittel der Wahl bleiben bei den Dortmundern, vielleicht eben in den Spielen gegen PSG, wo du dir dann so die Chancen arbeiten musst.
Ja, also das war natürlich ein Mittel, haben wir auch mehrfach analysiert, dass sie eben gar nicht in die Formation reinspielen wollten, sondern oben drüber oder außen rum. Also das hatte man deutlich gemerkt. Man muss dich korrigieren, weil sie nicht merklich mehr gespielt haben als in der Bundesliga. Also sie haben, glaube ich, 50 lange Bälle gespielt. In der Bundesliga müsste ihr Schnitt bei 45 vielleicht liegen, habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Aber das ist auch immer wieder ein Stilmittel, das Dortmund unter Terzic benutzt. Die sind nicht ganz so auf den kurzen Pass festgelegt, wie es zum Beispiel in Leverkusen ist.
Ein dickes Fleißbienchen bekommt auf jeden Fall Niklas Füllkrug. Der hat ganze 17 Zweikämpfe geführt, davon 10 gewonnen. Das ist eine exorbitant hohe Zahl und gerade natürlich in der Luft, dass er sich immer wieder durchsetzt. Also er arbeitet einfach enorm viel. Gestern natürlich alle wieder par excellence. Aber gerade bei ihm, da wird halt aktuell nicht nur an den Toren gemessen, hoffentlich, sondern eben auch daran, was er da viel wegbereiter für eben diese zweiten Bälle auch wirklich festmacht.
Ja, also auch unbedingt. Also das ist, glaube ich, was man auch unbedingt hervorheben muss, weil das auch eine große Stärke von ihm ist, Bälle halten und auch eine Spielintelligenz. Er hatte auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit war es irgendwann, wo er den Ball im Mittelfeld gehalten und dann eine sehr, sehr schöne Verlagerung auf rechts außen gespielt hat, die auch sehr punktgenau in den Fuß kam von, ich glaube, Sancho war es. Also das ist ja auch seine große Stärke. Hat natürlich Defizite im Tempo, Defizite im ersten Kontakt manchmal, wenn er sich fallen lässt, dann fehlt er manchmal vorne drin. Also er hat auch Defizite, das darf man nicht vergessen, aber das war auch so ein Spiel für ihn, weil er auch dann über die Emotionalität am Ende reinkommen konnte und mit seinem Tor dann auch, glaube ich, sich bei ihm was gelöst hat, sodass er dann in den letzten Minuten nochmal deutlich wacher und deutlich selbstbewusster in die Aktion ging.
Auch nicht zu vergessen, dass er da vor 2 Jahren noch mit Werder um den Aufstieg in die erste Bundesliga gespielt hat. Also auch ein besonderer Weg für ihn. Und du hast schon etwas vorausgeblickt. Wir wagen den Ausblick, die Vorschau auf den Halbfinalgegner. Parallel hatte sich gestern Abend PSG mit einem 4:1 gegen dann den in Unterzahlen spielenden FC Barcelona das Halbfinalticket gebucht. Sie haben sich in der Vorrunde schon getroffen. Was sind das jetzt für Spiele gegen Team Pariser?
Ja, es werden auf jeden Fall keine einfachen Spiele. In der Vorrunde hat man das Hinspiel 2:0 verloren. Das Rückspiel hat man 1:1 gestalten können. Aber mit diesen Ergebnissen würde man jetzt natürlich nicht mehr weiterkommen in der Champions League. Und man hat auch in beiden Spielen bei den Expected Goals jeweils deutlich hintergelegen. Also man hat in beiden Spielen auch noch ein bisschen Glück gehabt, dass eben PSG die Hochkaräter nicht genutzt hat. Und gleichzeitig hat jetzt PSG auch in der Champions League bewiesen, dass sie noch ein bisschen besser sind als noch in der Hinrunde. Also man erwartet da jetzt ein Team, das viel Ballbesitz haben wird, das sicherlich unter Luis Enrique in diesem Punkt sich verbessert hat, weil er auch so ein bisschen diese Barca-Philosophie hingebracht hat nach Paris. Auch interessant, dass jetzt PSG in beiden Spielen deutlich mehr Ballbesitz hatte als Barca. Klar, auch jetzt mit der roten Karte im Rückspiel, aber trotzdem. Und sie werden auch früh pressen, glaube ich. Sie werden also anlaufen, sie werden gucken, dass sie vorne raufgehen können. Und das sind zwei Dinge, die Dortmund eigentlich nicht so schmecken. Und da wird Dortmund in den nächsten 2 Wochen sehr viel Trainingsarbeit, glaube ich, auf die Defensive setzen. Und dann auch ein bisschen sagen, Bundesliga ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wir gucken jetzt, dass wir eben diese Defensive gewuppt bekommen. Und da muss man schauen, dass man das da ordentlich hinbekommt.
Im Halbfinale empfängt der BVB die Pariser allerdings zuerst zu Hause. Dann geht es im Rückspiel in den Prinzenpark. Was sind das für Vorzeichen jetzt gegen PSV und gegen Atletico war das ja anders.
Ja, das war natürlich auch ein großer Vorteil. Also wenn man das Rückspiel zu Hause bestreiten darf, auch mit einer eventuellen Verlängerung, dass man dann nochmal 30 Minuten mehr Heimspiel hat. Ja, also man muss dieses Hinspiel schon mal sehr gut bestreiten, weil auswärts bei PSG, ach, das wird ganz, ganz schwierig. Das sehe ich nur nicht, dass Dortmund da viel mitholt. Also wird sehr viel auf dieses Hinspiel ankommen, sehr viel auch auf das Publikum ankommen, sehr viel auch auf die Defensive ankommen. Aber grundsätzlich muss man ganz klar konstatieren, dass Dortmund in dieses Spiel als Außenseiter geht. Also man hat jetzt mit PSV und Atletico zwei Hürden aus dem Weg geschafft, aber auch nicht die größten Hürden Europas, muss man ganz fair und ehrlich gestehen. Man hat jetzt noch nicht auf den Hochgeräter gegen den Hochgeräter gespielt, eher in der Vorrunde, aber auch da hat man sich gegen PSG deswegen durchgesetzt, weil PSG in den anderen Spielen nicht performt hat. Man hat gegen PSG nur einen Punkt geholt. Dementsprechend wird es schwierig, aber es ist natürlich auch eine machbare Aufgabe, auf die man sich komplett fokussieren kann. Das ist ja nochmal ein riesiger Vorteil. Man kann sich komplett 100% darauf fokussieren, komplett 100% sagen, alles andere ist egal, wir machen dieses Spiel, wir nehmen dieses Spiel.
Aber eben auch Paris als der gefährliche Gegner. Wir wissen, da ist Mbappé im Sommer wohl weg. Die sehen jetzt Dortmund als Team, was sie schon geschlagen haben, und wird dann natürlich ihre ganz große Chance, dann zum Ende dieser Generation, sage ich mal, mit Mbappé diesen Titel zu gewinnen in der Champions League. Also da andere Paris Saint-Germain vielleicht, als wir das in den letzten Jahren erlebt haben, wo es dann wirklich sehr auf individuelles Starting ging und das jetzt viel mehr eine Mannschaft ist.
Ja, es ist nicht 100% eine großartige taktische Einheit, wie man das von City kennt. Das ist PSG immer noch nicht. Luis Enrique hat das verbessert, aber er hat das auch, kriegt das auch nicht hin. Du kriegst, glaube ich, wirst aus Mbappé keinen geilen Pressingstürmer mehr machen. Das ist so, da hast du diverse Defizite und da kann auch Dortmund vielleicht ein bisschen den Gegner kitzeln. Und in der Liga ist es ja auch nicht so, dass sie alles wegballern, sondern da auch ihre Probleme haben. Aber man hat da häufig das Gefühl, dass die Stars da auch jetzt nicht so den Mega-Bock haben. Und ich glaube, das ist in der Champions League anders. Ich glaube, dein Mbappé wird sich da dann nochmal ein bisschen unterordnen. Dembélé ist auch in einer guten Form. Du hast gerade auf den Flügeln enorm viel Druck, enorm viel Wucht, wenn dann auch ein Hakimi vorrückt. Das wird Dortmund vor enorme Probleme stellen. Also ich glaube schon, dass PSG da ein bisschen anders Gesicht zeigt. Aber ja, es ist durchaus mehr Chance. Das ist nicht, man spielt nicht gegen City. Wenn sie jetzt gegen City spielen würden, würde ich sagen, okay, brauchen wir nicht anpfeifen. Dafür ist Dortmund individuell und taktisch nicht stark genug. Aber gegen PSG, diese kleine Chance ist da.
Und natürlich die mentale Komponente nicht zu unterschätzen. Die Dortmunder sind absolut heiß. Schöner Spruch von Julian Brandt. Wir sind jetzt im Halbfinale. Da gibt es jetzt auch keinen Sinn mehr, das Ding zu verlieren. Und sie könnten im Finale in Wembley stehen. Und ja, auch du hattest die Erkenntnis, das hatten wir vor exakt 11 Jahren dann schon mal. Vielleicht ja auch mit Finalgegner München. Aber ist das so zumindest im Hinterkopf drin, dass du siehst, Wembley, das ist ein schickes Stadion, da haben wir uns schon mal wohl gefühlt und bis ins Finale gekommen. Ist das ein Anreiz?
Sind ja noch ein paar Spieler dabei, die auf dem Platz damals standen tatsächlich. Ja, also eben. Auch das als Anreiz, die können nochmal erzählen, wie schön das war. Also da wird jetzt keiner sagen, Mensch, ja, Champions-League-Finale ist nicht so wichtig. Also das ist ja auch immer Quatsch, dass man sagt, das ist nochmal ein extra Anreiz. Es ist einfach nur mal realistischer geworden, dass du schaffst, aber du wirst ja trotzdem alles in diese Spiele rein und du willst ja trotzdem diese Spiele unbedingt positiv gestalten. Und ich glaube, das werden die auch tun.
Aber die letzte Frage zum BVB, jetzt warten in der Liga Leverkusen und Stuttgart. Muss das jetzt leider so ein bisschen hinten runterfallen? Das sind die beiden Spiele vor Paris. Musst du da irgendwie Kräfte sparen und dann zur Not kommst du vielleicht auch nur auf Platz 5 rein dann am Ende?
Ja, es ist eine schwierige Situation, weil du natürlich diesen 4. Platz haben möchtest. Andererseits hast du jetzt auch ein bisschen geholfen, dass der 5. Platz vielleicht für die Bundesliga offen ist. Können wir gerne noch einen Fun Fact kann ich liefern, aber erstmal noch zu diesen Spielen. Vielleicht kommen sie nicht zur falschen Zeit. Weil wir haben ja vorhin gesagt, ja, Dortmund, die haben in der Liga, können sie gar nicht so wenig Ballbesitz haben, die können kein 35-40% Ballbesitzspiel simulieren. Gegen Leverkusen und Stuttgart kannst du das vielleicht. Also da kannst du vielleicht dann schon mal mit deiner Taktik auch überlegen, wie würdest du es gegen PSG spielen. Andererseits kannst du dann aber auch nicht zu viel experimentieren. Kannst jetzt nicht sagen, okay, wir experimentieren jetzt mal diese PSG-Taktik 1-1 in einem Spiel wie in einem Testspiel. Weil wenn es schief geht eben und du verlierst jetzt beide Spiele, ist Leipzig dir 6 Punkte weg und du verspielst eventuell die kommende Champions League-Saison. Und dann musst du dich eben darauf verlassen, dass diese 5-Jahres-Wertung dementsprechend ausgeht, was auch schief gehen kann. Kleiner Funfact übrigens, für Fans von Eintracht Frankfurt oder den FC Augsburg oder SC Freiburg, sollte Dortmund 5. werden in der Bundesliga und Deutschland den 5. Champions League-Platz bekommen und Dortmund die Champions League gewinnen, würde der 6. Platz in der Bundesliga-Tabelle für die Champions League qualifizieren. Also viele, wenn es könnte, falls, aber das ist auch nochmal so ein kleiner lustiger Nebeneffekt dann am Ende, dass dann plötzlich Frankfurt Champions League auch noch spielt.
Ja, das wär natürlich wirklich phänomenal. Und wer ist, ganz ehrlich, wer ist nicht bereit für Stuttgart und den FC Augsburg in der Champions League? Also da würde ich mich nächstes Jahr ganz besonders drauf freuen. Aber erstmal freue ich mich auf alles, was der BVB noch zu bieten hat. Und vielen Dank für dich, an dich, Tobias, für diese wunderbare Einschätzung. Ich kann verraten, wir werden uns auch den anderen Viertelfinal- und Halbfinalpfad noch ganz genauer anschauen mit den Bayern, die dann heute Abend aktiv sind. Und vielleicht kann es ja die Wiederholung geben von 2013 mit dem BVB im Finale. Wir schauen uns das alles in Ruhe an. Vielen Dank dir, Tobias. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. War mindestens genauso spektakulär wie das Spiel gestern.
Ja, nicht ganz so, würde ich behaupten. Aber es war sehr schön mit dir. Danke dir.
Ein bisschen fehlerfreier. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Lasst Anregungen gerne da. Und damit bis dahin. Ne? Ciao, ciao.
For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.